Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute sind Lea und ich nicht alleine. Wir haben eine Gästin bei uns und die kennt wahrscheinlich fast jeder, der so in der Pferdewelt unterwegs ist und sich ein bisschen mit Pferdefotos auch auskennt. Zumindest ist man mal über ein Instagram-Bild gestolpert. Diana, stell dich gerne einmal selber vor.
Ich bin Diana Wahl, ich bin Pferdefotografin. Ich habe vor kurzem mein 9-jähriges Jubiläum in Selbstständigkeit gefeiert. Das finde ich noch ein bisschen gruselig. Also nächstes Jahr muss ich vielleicht mal eine fette Party dazu schmeißen. Ich mache Pferdebilder, aber vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Also weniger Wendy, sondern mehr Kombinationen von Dingen, die man nicht so kommen sieht. Also ich habe ein Projekt gemacht mit Pferden und Autos, Pferde an Tankstellen in verschiedenen Situationen, die schon irgendwo eine Gemeinsamkeit haben, eine Schnittmenge, aber nicht die, die man kommen sieht, sodass so Bilder so einen gewissen, einen Wiedererkennungswert haben, als auch, dass man sie vielleicht auch eine Minute länger anschaut und sich denkt, ah ja, eigentlich passt es nicht zusammen, aber irgendwie dann doch. Und ich bediene quasi Privatkunden, als auch viele B2B-Geschichten, mache viel für Firmen und mache auch so Coachings zum Thema Fotografie, habe viel Studiofotografie gemacht, also Pferde mit Blitzen fotografieren, und dazu dann mache ich ganz viele Weiterbildungen für Fotografen oder Fotointeressierte, die sagen, hey, ich würde gerne mein Pferd richtig, richtig schön, edel fotografieren können, ich habe aber keine Ahnung, was ich da mache, und dann kommen die bei mir vorbei und ich erkläre denen das und dann haben wir einen schönen Nachmittag und das macht mir alles so sehr viel Spaß. Und das ist halt meine Leidenschaft. Ich habe aus dem Hobby meinen Beruf gemacht, damit mein Studium finanziert, und bin da so tief reingeschlittert, dass ich dann auch irgendwann nicht mehr gemerkt habe, dass ich eigentlich viel zu viel arbeite und dann am Ende des Tages in einem Burnout geendet bin. Das ist so die Kurzfassung, und ich glaube, alles Weitere wird sich heute noch klären in diesem Podcast.
Ja, perfekt schon zusammengefasst, worauf wir auch hinaus wollten. Also ich finde deine Fotos ja super schön und hatte auch immer den Eindruck, du machst so 1000 Sachen. Und genau darüber wollen wir ja heute reden. Du hast gerade schon erzählt, wie du zu dem Beruf gekommen bist und ein bisschen auch schon, wie es zum Burnout kam. Aber vielleicht magst du uns noch mal kurz in diese Zeit mitnehmen vor dem Burnout. Also Wie kam es dazu, dass es immer mehr wurde? Du hast gesagt, das ist deine Leidenschaft, es hat dir Spaß gemacht, klar. Und das heißt, du hast wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es zu viel wurde.
Ja, richtig. Ich habe quasi, ich überlege gerade, wie ich angefangen habe. Wir müssen jetzt ganz weit zurückgehen. Mhm. Ich habe mit der ersten Kamera, das war so, man wünscht sich mit 13, so von Kommuniongeld, Weihnachtsgeld und allem, was man hat, eine kleine Kamera. Dann wird dann für, weiß ich nicht, wie viel das war, 400 Euro, 300 Euro so eine kleine Digitalkamera angeschafft, so eine Spiegelreflex, so Einsteigermodell. Und daraus habe ich dann losgelegt und dann wird das immer mehr. Dann habe ich das eigene Pferd, dann Pferde von Freunden, dann von Freunden von Freunden. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man dann sagen muss, so, also entweder ich mache hier Schwarzarbeit oder ich melde mal ein Gewerbe an. Also mein Plan war nie selbstständig zu sein. Mein großer Traum im Hinterkopf war immer, ich möchte mal Fotografin werden, ich möchte davon mein Leben bestreiten können. Dass das allerdings solche Ausmaße nimmt, das hatte ich nicht geplant. Und so bin ich da irgendwo reingerutscht und dann wird es immer professioneller, immer mehr. Und dann habe ich 15, 16 habe ich ein Jahr in der Pfalz gearbeitet, bei einer bekannten Pferdefotografin, und konnte da auch schon viel lernen, habe schon gemerkt, so, okay, das ist schon ein Job, da musst du viel, viel, viel arbeiten. Und das war auch immer das, was zu dem Zeitpunkt, das war so die Mentalität nach dem Motto, wer will, der kann, und wer noch mehr will, der muss halt auch noch mehr arbeiten. Und ich weiß, ich hatte mal so mein Lebensmotto, also was heißt mein Lebensmotto? Ich habe das so auf Instagram geteilt und das wäre jetzt so mein absolutes No-Go, da würde ich schreiend weglaufen, wenn ich das nochmal so schreiben müsste. Da habe ich wirklich online geschrieben, so die Konkurrenz schläft nicht und ich schlafe noch weniger. Und ich war davon überzeugt, dass das so ist. Und ich finde das jetzt ganz, ganz schrecklich, diese Einstellung. Aber zu dem Zeitpunkt man wächst und man, es wird einem von allen Seiten in so einer Selbstständigkeit eingeprügelt. Die ersten Jahre, du hast nichts anderes mehr, du musst machen, 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 du musst hier richtig Vollgas geben, ansonsten wird das nichts. Die ersten 3-4 Jahre sind die, die zählen und mit Zurücklehnen ist ja nichts und du musst einfach arbeiten. Also habe ich gearbeitet. Ich war zu dem Zeitpunkt preislich viel zu günstig, musste also viel, viel, viele Shootings machen. Das war nicht skalierbar, was ich da veranstaltet habe. Ich habe unfassbar viel gearbeitet, extrem viele Bildbearbeitungen danach gemacht. Ich fahre immer noch, das ist auch wahrscheinlich nicht gut und nicht normal, ich fahre 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr. Das war damals schon so, das ist jetzt in Teilen immer noch so. Das sind einfach Sachen, da arbeitet man dann irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Wochen mal am Stück. Da hat man keine Pause und zelebriert das dann noch so online. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Tendenz. Und das hat dann irgendwann halt nicht mehr funktioniert. Also es hat bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege Augenprobleme. Ich habe auch angefangen, auch so eine ganz wirre Sache. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, habe ich mal gesagt, ja, ihr könnt alle zu mir kommen, wir können uns treffen, aber ich muss dabei noch Bilder bearbeiten. Ich war einfach nicht mehr für Freunde da. Ich habe das MacBook mit zum Stall genommen. Ich gesagt, nee, sorry, ich kann heute nicht. Ich habe noch 48.500 Bilder da liegen. Die müssen jetzt noch alle weg. Und ich habe mir auch nicht helfen lassen. Also ich habe immer gedacht, so ja, jeder hat ja diesen Stress. Wir müssen das alle so machen. Und du bist erst erfolgreich, wenn dein Terminkalender bis zum Brechen voll ist. Und wenn du eigentlich keinen Schlaf mehr hast, dann ist man erfolgreich oder so. Also das war komplett falsch irgendwo eingeschätzt und gewertet. Genau, bis 2019 ging das eigentlich noch ganz, ganz gut. Und da habe ich dann so den ersten Schuss vom Bug schon gekriegt und festgestellt, so, boah, ich kann eigentlich nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Ich würde am liebsten mein Gewerbe abmelden, mich irgendwo verkriechen und mir sagen, so, auf Wiedersehen, ich mache das nie wieder. Und dann hat man sich mal zusammengerissen, sich 2 Wochen Pause gegönnt, soweit man Pause machen kann. Also ich bin so ein Mensch, ich muss immer irgendwie was tun und arbeiten und mir wird sehr schnell sehr langweilig. Ich bin noch nicht der Mensch, der irgendwie gut in einen Wellnessurlaub fahren könnte. Nach 2 Tagen würde ich denen ein Marketingkonzept entwerfen, das sie vorher gar nicht haben wollten, dem Hotel, wo wir sind, denen schon mal neue Bilder posten und vielleicht überlegen, wie man deren Homepage noch schöner gestalten könnte. Also ich muss mich irgendwie beschäftigen, aber ich muss halt schauen, was für eine Art Beschäftigung mich nicht in den nächsten Burnout treibt. Und da habe ich dann gesagt, na gut, jetzt mache ich mal Ende 2019 mal ein bisschen ruhiger. 4 Wochen versucht, ein bisschen ruhiger zu machen. Dann halt wieder nichts geändert, voll wieder durchgezogen. Bis ich dann, wann war das, Ende 2021, da habe ich es auch komplett übertrieben, den ganzen Sommer unterwegs gewesen, Workshops gemacht, irgendwelche Kurse gegeben. Und dann habe ich noch beim CIO in Aachen gearbeitet, da eine silberne Kamera verliehen bekommen. Und danach da waren alle Akkus leer. Also da ging gar nichts mehr. Und das habe ich aber gar nicht gemerkt. Also ich war so in diesem Tunnel drin. Ich habe quasi ich esse da noch irgendwann nicht mehr, ich habe kein Hungergefühl. Es ist nicht so, dass ich eine Essstörung entwickle, sondern eher, dass ich einfach gar nicht merke, dass das jetzt ein Bedürfnis meines Körpers sein könnte, zu essen oder zu schlafen, sondern ich arbeite dann stumpf weiter. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann festgestellt, na gut, also eines Tages, ich hatte noch ein Shooting an dem Tag, das weiß ich noch, und ich hätte morgens um 5 aufstehen müssen. Ich habe es gar nicht hingekriegt und ich bin sonst so sehr diszipliniert, was sowas angeht, musste dann das Shooting schon absagen. Dann hat man natürlich ein schlechtes Gewissen, auch wenn man eigentlich sagen müsste, ja komm, du kannst es einfach gerade nicht mehr, du hast dich totgearbeitet, es geht nicht. Aber man denkt sich ja, den einen Tag, ich reiß mich noch zusammen. Und wenn man das immer öfter denkt, ich bin hinterher zu Shootings gefahren, ich habe vorher geheult, weil ich nicht mehr konnte. Ich saß im Auto und war erstmal so, okay, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr. Aber man denkt sich ja immer, ich gehe nochmal über meine Grenze. Es ist nur noch heute. Nur noch einmal zusammenreißen und dann wird alles besser. Aber nein, das ist so ein Kartenhaus, das hat man sich aufgebaut. Und da wird nichts so schnell besser. Ja, und dann bin ich quasi zu Hause zusammengebrochen, konnte nichts mehr meinem Körper ansteuern. Also man muss sich vorstellen, ich bin in so eine Schockstarre verfallen. Ich konnte hinterher nur noch mit den Augen klimpern. Meine Pupillen hatten unterschiedliche Größen und mein ganzer Körper hat mich so auf Reset gedrückt. Ja, damit bin ich dann in einem Uniklinikum auf Intensivstation gelandet. Die haben mich dann auf den Kopf gestellt und da macht man dann so schöne Tests, wo man dann schaut, ist das jetzt ein Schlaganfall? ist es eine Vorstufe von MS? Ist es, was ist es? Und man ist dann hinterher zu dem Entschluss gekommen, ja, es könnte vieles sein. Die wahrscheinlichste Variante ist einfach eine krasse Überarbeitung und dass man da einfach psychisch dann quasi ein psychosomatisches Symptom entwickelt hat. Und ich weiß noch, ich lag 3 Tage da in dem Krankenhaus oder 4. Danach haben sie gesagt, so, ja gut, wir haben jetzt alles Mögliche gemacht. Klar, da sind ein paar Tendenzen, aber so richtig spruchreif ist hier nichts. Wahrscheinlich haben sie sich einfach krass überarbeitet. Und ich habe nach Tag 1 zu meinem damaligen Freund gesagt, so, ey, ja, könntest du mir bitte das MacBook mitbringen? Ich muss noch arbeiten. Ich habe noch Kunden auf dem Tisch. Ich muss auch noch ein Interview geben. Und irgendeine Zeitschrift möchte noch Bilder von mir. Und ich muss das jetzt alles machen. Also, sorry, aber ich habe jetzt auch keine Zeit, hier rumzuliegen. Ich weiß, ich habe in dem Zeitpunkt erstmal so 5 Insta-Reels vorgeschnitten und dachte so, okay, ich habe was auf Halde und habe dann noch 1000 Sachen abgearbeitet. Also mein Körper hat gesagt, so Game Over. Und ich habe gesagt, es ist etwas anderes, ob der Körper schon weiß, es geht nicht mehr, aber ob der Kopf das auch schon akzeptiert hat. Und mein Körper hat auf die Vollbremse gedrückt, aber mein Kopf hat gesagt, naja, gut, also 3 Tage im Krankenhaus, haben wir dafür Zeit? Nein. Und so bin ich da dann richtig reingeschlittert und habe danach dann erst festgestellt, dass es eigentlich gar nicht mehr geht. Also die Feststellung kam nicht im Krankenhaus. Da dachte ich so, ach ja, 3-4 Tage, dann bist du wieder fit und dann geht's weiter. Sondern das war eigentlich erst, als ich danach dann zu Hause war und festgestellt habe, so, ich kriege nichts mehr hin. Die einfachsten Sachen überfordern mich. Ich war gestresst, wenn ich E-Mails gelesen habe und musste mich davon dann einen Tag ausruhen. Wenn ich einen halben Tag gearbeitet habe, am Computer wohlgemerkt, ja, es ging nichts mehr. Also die einfachsten Sachen, wenn man das jetzt so nachträglich, das Ding ist jetzt ja 3 Jahre her, so mein richtiger Absturz, wenn man das so betrachtet, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich ansatzweise wieder auf einem Arbeitspensum war, wo ich nicht vorher war, weil das war nicht normal, sondern wo ich vielleicht im Rahmen einer normalen 40-45-Stunden-Woche gewesen wäre. Das hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis man ansatzweise wieder auf diesem Level war.
Wahnsinn.
Und also ich habe dadurch Haarausfall gekriegt, ich habe mir hinter die Haare abgeschnitten, ganz kurz, weil einfach alle Haare durch den ganzen Stress und alles einfach ausgefallen sind. Sah aus wie ein gerupftes Huhn, das war auch echt nicht schön. Ich habe den ganzen Winter Mützen getragen, damit das niemandem, inklusive mir, nicht auffällt. Was man sich da so antut in seinem Körper, das ist nicht normal. Und bis man aber da wieder rauskommt oder überhaupt begreift, ich habe hier ein Problem, das war das Krasseste. Ich habe das ja gar nicht wahrhaben wollen. Ich habe mir gedacht, so ja, das haben alle. Ich muss einfach noch mehr machen, dann geht das schon wieder. Mich mal zusammenreißen, weniger rumheulen, dann passt das schon. Ja, das war so meine Story.
Wahnsinn, ja, dass diese Mentalität von selbst und ständig, ne, da musste ich eben dran denken, was du beschrieben hast, was man auch häufig gesagt bekommt. Kannst du denn beziffern, wie viele Stunden du so zur schlimmsten Zeit, sag ich mal, gearbeitet hast, also wo du das höchste Pensum hattest?
Boah, gute Frage. Ich überlege gerade, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich teilweise Wochen ohne einen Tag frei durchgearbeitet habe. Und wenn ich mal einen Tag ruhiger gemacht habe, dann habe ich zumindest noch 3-4 Stunden irgendwas am Computer gemacht oder 5 oder zumindest 10 Instagram-Stories hochgetan, damit auf jeden Fall nicht nichts passiert. Und ich hatte dann immer gegenüber meiner Arbeit oder meinem, ich dachte wirklich so, na gut, also wenn ich jetzt einen Tag nichts irgendwo hochlade oder nichts mache, dann bricht hier mein Kartenhaus zusammen. Und dann habe ich ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du da eine Idee hast, woher das kam. Ja, okay.
Also ich überlege gerade, wie viele Stunden das waren, aber also ich würde über den Daumen peilen, weiß ich nicht, jenseits der 60, 70, 80 Stunden.
Boah, Wahnsinn.
Woche. Das ist nicht. Und ich hatte wirklich von allen Seiten, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe so 2017, 18, es gibt so ein paar Leute, die in dieser selbstständig Coaching-Szene relativ weit oben sind. Jetzt auch nicht auf den Pferdebezug, sondern generell so how to selbstständig werden, Unternehmen gründen etc. Und auf deren Portalen, da habe ich zu dem Zeitpunkt recht viel konsumiert, wurde einem schon immer eingebläut, du musst einfach dich anstrengen, du musst mehr arbeiten, du musst viel arbeiten. Ich habe halt von mir gedacht, ich bin super faul, ich kriege nichts auf die Kette, ich bin maximal, ich habe einfach nichts gemacht und ich muss einfach mehr arbeiten. und ich bin unproduktiv, das habe ich mir selber eingeredet. Und dann dachte ich so, ja komm, du hast hier einen halben Tag Pause gemacht, du hast mal 8 Stunden geschlafen. Das ist ja einfach, woher nimmst du dir Zeit? Das kann man sich nicht leisten, wenn man gerade ein Unternehmen startet. Also musst du noch mehr arbeiten. Und ich glaube, das war sowas, was mir dadurch schon vermittelt wurde, immer mehr zu machen, dieses, du musst hustlen und es gibt keine freien Tage, und dann wurde einem in solchen Seminaren vorgerechnet, wie viele Stunden der Tag hat und wie viele Stunden man dann dafür nutzen könnte, dann doch noch an seinem Business zu schrauben. Und wenn man das nicht macht, wenn man sich vielleicht der Freizeit hingibt oder so, dann wäre man einfach undiszipliniert. Und ich bin da halt voll reingetappt in diese Falle und habe das so richtig angenommen, so richtig geglaubt. Und es war einfach so, wenn man einmal in diesem Tunnel drin ist, hört man das ja gefühlt von allen Seiten und nimmt das so wahr, dass das für alle so gilt, dass man auf jeden Fall sich totarbeiten sollte.
Ja, ist ja schon echt krass. Und ich glaube, das ist auch was, was wirklich viele Selbstständige kennen, gerade so am Anfang. Ja, du musst dich wirklich richtig reinhängen, von nichts kommt nichts. Aber das ist ja bei dir echt nochmal Ausmaße angenommen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Was hat denn für dich das Umdenken dann am Ende ausgelöst, wenn du sagst, selbst auf der Intensivstation hast du noch an Weiterarbeiten gedacht? Gab es dann irgendwas, was den Schalter umgekippt hat bei dir?
Gute Frage. Ich würde es auf 2 Punkte so runterbrechen oder 3. Zum einen, ich bin einfach aus diesem Krankenhaus nach Hause gekommen und eigentlich kam da so der richtige Downfall. Also im Krankenhaus war ich ja immer noch so, oh wow, ich bin im Krankenhaus, cool, da kann man eine gute Instagram-Story draus machen, die bringt richtig viele Klicks, weil alle Leute neugierig sind, so, ja, warum, also, nee, keine gute Idee. Und danach habe ich einfach festgestellt, so, boah, ich bin hier in einem Loch, ich kriege gerade nichts mehr hin, mein Energielevel ist minus 100, ich kriege die einfachsten Dinge nicht gerissen, ich bin gestresst, wenn ich E-Mails lesen muss, ich bin zu nichts in der Lage. Und auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe mir dann so 6-7 Wochen Pause oder wirklich sehr, sehr wenig gegönnt, weil einfach nichts ging. Und dann habe ich auch zu dem Zeitpunkt auch mal gesagt, so, ciao Instagram, ich bin hier weg. Und habe da, ich glaube, 6-8 Wochen mal Pause gemacht. Und habe dann aber schon wieder weitergemacht. Also sehr, sehr klein, weil einfach nichts ging. Ich war ja von allem quasi tot. Und hatte so vielleicht mal so 3-4 Stunden am Tag, die für mich dann aber auch schon wirklich Schwerstarbeit waren. Also diese 3-4 Stunden durchzuhalten, das war schon hart. Aber ich bin dann schon wieder shooten gefahren quasi und habe da auch irgendwie weitergemacht, warum auch immer. Und das war das eine, dass ich wirklich mal festgestellt habe, scheiße, ich kriege hier nichts mehr hin. Also es ging auch körperlich nicht mehr. Ich war einfach total müde danach. Ich musste immer schlafen. Ich habe extrem viel geschlafen. Wahrscheinlich all den Schlaf nachgeholt, den man die letzten Jahre nicht so gemacht hat. Ich habe dann auf Anraten der Ärzte eine Psychotherapie angefangen, wo ich dann erstmal festgestellt, also ich kann mich an eine Sache erinnern, die meine Psychologin zu dem Zeitpunkt oder Psychotherapeutin mich gefragt hat, so nach dem Motto, was machen Sie eigentlich für sich selbst? Also etwas, was nicht produktiv ist, was keinen wirtschaftlichen Vorteil beinhalten könnte, was einfach keinen Sinn ergibt, was man nur macht für sich selbst. Und ich habe da gesessen und mir ist nichts eingefallen. Ich habe gesagt, so, keine Ahnung, also ich war schon so weit, ja, ich erlaube mir nur Netflix zu schauen oder irgendwas zu schauen, wenn ich dabei Bilder bearbeite. Das ist tatsächlich eine Sache, die mache ich immer noch. Also ich bin extrem schlecht darin, einfach zu sagen, komm, hier einfach mal den Fernseher anmachen oder ein Buch lesen oder so. Dann denke ich mir, gut, wenn ich ein Buch lesen könnte, könnte ich es ja auch hören und dann könnte ich dabei arbeiten. Und solche Sachen, also ich habe immer gedacht, so ja, man kann das ja irgendwie das Schöne mit dem Produktiven verbinden. Und dann ist das ja, ist die Zeit nicht verloren. Ich habe gar nicht erkannt, dass vielleicht Zeit, wo man Spaß hat, keine verlorene Zeit ist, sondern ich bin fest davon ausgegangen, das ist die absolute Verschwendung, wenn ich mir hier mal einen Tag frei gönne und dabei zumindest nicht nur, also man könnte dann ja noch ein Hörbuch hören zum Thema Produktivitätssteigerung oder was auch immer. Um da irgendwie diese verlorene Zeit noch wieder gut zu machen. Das war so mein Gedankengang. Und die hat mich da ein bisschen rausgebracht. Ich habe dann irgendwann festgestellt, so, ja, Psychotherapie hat eine absolute Daseinsberechtigung. Ich bin ein großer Fan davon, dass Menschen da hingehen. Aber irgendwie zu dem Zeitpunkt hat es für mich dann auch sich nicht so weiterentwickelt. Sie hatte dann keine Termine mehr. Ich hätte mir wen Neues suchen können. Also es war so eine quasi, wir bieten die mal 10 Stunden an, weil es gerade akut ist. Und das ist aber nichts Langfristiges. Und ich hatte gar keine Kraft mehr oder gar keine Energie, jetzt noch zu sagen, so, ja, jetzt klingel ich mal 35 Psychotherapeuten dieser Stadt ab und schaue, wer da dann eine Kapazität hat. Und dann habe ich das Projekt einfach so aufgegeben. Das war jetzt nicht die schlaueste Idee. Also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, daran weiterzumachen. Aber ich finde es auch schwierig, wenn Menschen in so einer Situation sind, da dann quasi noch so ein geringes Angebot zu haben an psychotherapeutischer Hilfe, dass man da einfach, und selbst wenn man da anruft, dann heißt es ja, also wir könnten Ihnen in 1,5 Jahren einen Termin geben, können sich ja melden, wenn es dann bei Ihnen noch akut ist. Und man denkt so,
das ist ein Riesenproblem. Ja.
Gerade das Problem habe ich jetzt, ich weiß nicht, wie das in 1,5 Jahren, das kann ich noch nicht absehen. Das ist das eine. Zum anderen, was ich dann gemacht habe, ich habe dann bei einer Bekannten, die viele Coachings zum Thema Selbstständigkeit in der Pferdebranche macht, Gina von Business mit Pferd, bei der habe ich quasi ein Business-Coaching gestartet, 2x im Monat 1 Stunde per Zoom. Und da ging es anfangs weniger darum, wie man ein Business optimiert, sondern vielmehr, wie man es schafft, ein Business aufzubauen, was einen selbst nicht auffrisst und erschlägt. Mhm. Und das war quasi mein Pendant zur Psychotherapie auf einem anderen Level, aber es hat da nochmal viele Sachen für mich aufgeräumt, viele Prozesse vereinfacht, dafür geschaut, dass ich nicht wieder in dieses Hamsterrad reinfalle oder das einfach schlauer angehe, wie man so etwas umstrukturieren kann. Und das hat da schon einiges gebracht. Also das war auf jeden Fall so ein Weg daraus. Und am Ende des Tages, ja, man muss sich dann irgendwie selbst eingestehen, dass man doch mal einen Schritt rückwärts macht oder, das heißt zurück, aber einfach, dass so eine Selbstständigkeit kein Sprint ist, wo du mal Vollgas gibst, sondern eher einen Marathon. Und dass auch, wenn man mal 5 Meter im Marathon geht, dass es nicht verlorene Zeit ist, sondern dass man einfach sagt, okay, ein bisschen Pause und dann laufe ich weiter.
Ja. Ja, ich glaube, das können sich viele zu Herzen nehmen, weil du bist ja nicht alleine damit. Und ich finde es ganz spannend, dass du jetzt auch so die Erfahrung gemacht hast, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich was falsch sage, bitte korrigiere mich, aber es klang für mich so, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du die Hilfe von außen schon brauchtest. Das war jetzt keine Psychotherapie, die dir jetzt zwangsläufig so geholfen hat oder vielleicht nicht langfristig so geholfen hat, aber dass es schon noch die Unterstützung von außen brauchte, oder?
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie das Ganze weitergegangen wäre. Ich wäre wahrscheinlich wieder in die gleichen Muster reingefallen. Dann macht man ein bisschen Pause und dann startet man halt erneut. Und das Hamsterrad dreht sich weiter und weiter und irgendwann bricht es halt wieder zusammen. Also es ist ja nur eine Frage der Zeit.
Das war gerade nämlich auch mein Gedanke, dass es vielleicht bei dir ja tatsächlich auch diese Kombination aus Therapie und auf dich selber gucken, aber eben auch Coaching, Business, da zu schauen, wie kannst du die Strukturen verändern, die dich ja überhaupt erst da reingebracht haben. Ne? Das ist wahrscheinlich in einer normalen Therapie ein bisschen viel verlangt, zu schauen, wie kannst du deine Selbstständigkeit umstrukturieren, dass es dich nicht auffrisst, aber so, dass du am Ende natürlich auch noch irgendwie davon leben kannst, weil du kannst ja nicht einfach sagen, auf einmal, ich mache einfach nur noch weniger, dann geht das ganze System ja irgendwo auch nicht mehr aus. Das muss ja irgendwo auch das Geld reinkommen.
Das stimmt, und das ist auch das Schwierige, wenn man so voll selbstständig ist, da dann festzustellen, scheiße, ich kann das jetzt einfach nicht mehr. Und man hat halt diesen existenziellen Druck, egal wie viel man vorher gearbeitet oder sich zur Seite gelegt hat. Also Reserven sind halt irgendwann mal aufgebraucht, das ist einfach so. Und man weiß dann, ja klar, ich könnte jetzt bestimmt noch ein Jahr Pause machen, aber ich kann mir einfach ein Jahr Pause machen dann doch nicht mehr leisten. Irgendwann ist auch mal Feierabend. Und da war dann wirklich dieses Umstrukturieren von, wie kriege ich das, was ich mache, so hin, dass ich das auch langfristig mache und nicht in einem Jahr dann endgültig das Handtuch werfe, mir einen Corporate-Job suche und sage, ciao, das war jetzt nett, aber ich kann nicht mehr. Es bringt einem keine Selbstständigkeit. Nein, man sollte für keinen Job der Welt, keine Leidenschaft der Welt sich so kaputt machen, dass man die am Ende des Tages auch gar nicht mehr ausüben kann. Das ist ja auch der Punkt. Das ist ja, man dreht sich da im Kreis.
Ja, das bringt ja dann auch gar nichts. Ne? Also wie du schon sagst, wenn du dann am Ende dich selber so kaputt machst, dass die Leidenschaft nicht mehr das ist, was dich erfüllt, dann ist ja einfach irgendwo was schiefgelaufen. Ne?
Absolut. Also was tatsächlich für mich ein richtiger Gamechanger war, ich habe mir einfach Hobbys gesucht, die nichts mit Pferden oder Fotos oder Marketing oder Business oder irgendetwas zu tun haben. Mhm. Ich habe jetzt Menschen in meinem Umkreis, mit denen habe ich nichts über, also die wollen sich auch nicht mit mir über Business-Themen unterhalten. Und das ist sehr gut so. Und ich genieße das sehr. Und ich bin aktuell jetzt auch auf dem Punkt, wo ich sage, geil, ich mache jetzt mal ein freies Wochenende. Und ich habe vor kurzem ging es darum, ich habe jetzt eigentlich in zwei Wochen wollten wir eigentlich in Urlaub fahren. Und jetzt ist aber ein Job dazwischen gekommen und das ist so entgegen all meiner Prinzipien. Und das Unternehmen war sehr unflexibel, diesen Job abzusagen und es ist halt ein lukrativer Job, man sollte den schon annehmen, wenn man nicht ganz blöde ist. Und es hat aber wirklich sehr an all meinen Prinzipien der letzten Jahre, die ich feinsäuberlich aufgebaut habe, genagt, zu sagen, ich verschiebe jetzt meinen hart erarbeiteten Urlaub, den ich dringend nötig habe, für einen Job. Das war ganz schlimm. Und dann, ich habe mich richtig darüber echauffiert. Zwei Tage gegenüber meinem Freund immer wieder gesagt, was soll das denn? Das sehe ich gar nicht ein. Und das ist also, nee, sowas mache ich auf gar keinen Fall. Und ich lasse mich doch nicht von so einem Unternehmen mir sagen, wann ich Urlaub mache und wann nicht. Ich meine, die kennen auch nicht meinen Urlaubsplan, fair enough, dass die auch sagen, gut, hier und da, wir machen das Shooting jetzt da. Und dann war das auch noch auf einen Samstag und das hat mich dann noch mehr geärgert, dass ich sagte so, ich arbeite doch nicht auf einen Samstag. Also, wer plant denn solche Shootings? Das ist ein B2B-Shoot, das ist kein Privatkunde, ich mache das doch nicht. Und da habe ich dann erstmal für mich wieder festgestellt, geil, ich habe über die letzten Jahre doch nochmal ein bisschen was dazu gelernt und ich bin zumindest jetzt hart empört, wenn jemand an meine Freizeit ran möchte, die mir da doch hoch und heilig geworden ist.
Aber wie schön, das ist ja
ein total gutes Zeichen.
Ja.
Da war ich auch sehr von mir selbst erstaunt, dass ich dann doch mal meine freien Tage nicht direkt verschleuder und sage, hier bitte, wollen Sie auch noch alles meiner Freizeit? Kein Problem, wir können das monetarisieren.
Ja, ist das super. Also dann hat sich das ja wirklich ausgezahlt letztendlich, dass du da die letzten Jahre auch Arbeit reingesteckt hast. Und würdest du denn sagen, du hast jetzt heute, ich sag mal, ein sicheres System, dass dir das nicht wieder passieren kann? Oder sagst du, es gibt immer noch Situationen, wo ich dann doch nochmal in die alten Muster reinrutsche?
Ich glaube, das ist wirklich was, das braucht einfach unfassbar viel Zeit, nicht wieder da reinzufallen. Ich merke, dass ich immer noch dazu neige, weil das, glaube ich, einfach mein Naturell ist. Ich arbeite sehr gerne, ich habe kein Problem, viel zu arbeiten. Mir macht das ja auch alles Spaß. Das ist ja das Gemeine an der Sache, dass einem die Sache so viel Spaß macht, dass man ja gar nicht merkt, dass man sich damit so richtig gegen die Wand fährt. Das wird ja auch, ich versuche das dann immer zu vergleichen mit einem Job, der vielleicht weniger hobbybelastet ist, wie jetzt Fotografieren oder eine Arbeit mit Pferden, wo man ja auch als Außenstehender, der nichts damit zu tun hat, eher sagt, ach, das macht ja Spaß. Das würde man ja auch nicht zu einem, weiß ich nicht, Büroangestellten oder einem Dachdecker oder ähnlichem sagen, so nach dem Motto, ach, das ist ja ihr Hobby. Also ich denke, was, auf einen Samstag oder Sonntag arbeiten? Sie machen das doch gerne, das ist doch nett. Also warum denn nicht? Ach, so ein paar Überstunden. Komm, das ist doch alles Spaß, auf so einem Dach da rumzuklettern. Und ach ja, das ist doch alles super. Und nee, das können Sie ja auch gratis machen, weil das macht ja Spaß. Und dann können Sie auf einen Ihrer Dachziegeln dann noch Ihren Namen kritzeln, dann ist das Werbung. Nein.
Ja.
Das habe ich jetzt schon festgestellt, dass das erwartet wird, aber dass ich jetzt gut unterscheiden kann zwischen, was ist jetzt eigentlich mein Job und was ist nicht mehr mein Job. Und ich merke schon, dass ich da immer wieder Tendenzen habe, da so reinzuschleichen. Ich hatte das jetzt auch die letzten Wochen. Ich war halt 3,5 Wochen auf Tour am Stück und ich hatte, glaube ich, 3,5-4 Wochen auch einfach keinen Tag, wo ich nicht ganz gearbeitet habe. Mal immer so einen halben Tag, wo man einen halben Tag Pause gemacht hat, halben Tag arbeiten. Aber da habe ich schon gemerkt, so, oh, jetzt reicht's auch mal. Und ich bin jetzt, glaube ich, feiner darin, meine Grenzen zu sehen und die auch zu respektieren und die dann auch eher gegenüber anderen und Terminanfragen und Ähnlichem zu verteidigen und zu sagen, so, nee, das wird jetzt ja einfach nicht passieren, es ist nicht. Und ich wäre früher viel öfter über diese Grenzen gegangen und jetzt, klar, man geht hier und da auch mal über eine Grenze. Das ist einfach in seiner Selbstständigkeit so, da kommt man manchmal nicht drum herum, auch wenn man das doch noch so oft möchte. Aber ich bin mir dann bewusster, dass das jetzt eine Grenze war, über die ich drüber gegangen bin, wo ich gemerkt habe, so eigentlich möchtest du nicht mehr, eigentlich kannst du auch nicht mehr, aber du reißt dich jetzt mal wieder zusammen und machst das noch, weil der Terminplan es so möchte und der Kunde auch und dann macht man das. Aber ich bin der Sache viel bewusster und weiß dann, okay, ich kann einmal über eine Grenze gehen, ich kann zweimal über eine Grenze gehen. Wenn ich das dreimal mache, ist aber wirklich hier Schicht im Schacht. Und ich glaube, da bin ich feiner geworden und merke auch schneller, wenn mein Körper mir einfach sagt, so, es ist jetzt mal gut. Ich habe das vor kurzem erst wieder nach dieser Tour gemerkt. Ich habe richtig Augenprobleme gekriegt. Ich merke dann schnell, dass ich so Zucken im Gesicht kriege, so ein Augenflattern. Das hatte ich früher auch ganz, ganz krass, dass so das halbe Gesicht gezuckt hat, einfach weil ich so viel Stress hatte, dass die Augen nur noch geklimpert haben. Habe ich jetzt viel, viel weniger und merke dann, okay, wenn das wiederkommt, so ja, also jetzt ist mal wieder gut. Jetzt mal wieder ein Wochenende runterschalten. Und ich trage mir auch wirklich Freizeittermine wie Arbeitstermine ein. Also die haben für mich dann eine ja fast gleiche Priorität, dass ich dann auch sehr ungewillt bin, die zu verschieben. Ich habe jetzt fixe Hobbys, die einfach fix als Termin, wie ein Arbeitstermin in der Woche stattfinden. Ich brauche das als fixen Termin. Also ich bin niemand, der sagt so, oh ja, und wenn ich jetzt noch Zeit übrig habe, dann entspanne ich mich. Nein, das wird sowieso nie passieren. Da ist es dann für mich wirklich sinnvoller zu sagen, dienstags um 19 Uhr gehe ich zum Tanzen für 2 Stunden. Da kann mich niemand erreichen. Es ist mir scheißegal, ob da irgendjemand jetzt einen Job haben möchte oder sonst irgendwas, ob ich dann ein Seminar geben sollte oder irgendetwas passieren könnte. Mm-mm. Dieser Dienstag ist mir sehr heilig. Jetzt habe ich auch noch den Donnerstag dazu genommen. Und das sind schon so 2 Abende. Und dann gehe ich noch zum Pferd dazwischen. Und das bremst schon. Aber alles, was variabel ist, das wird für mich auch variabel in der Terminplanung gerne mal genutzt. Und ich bin dann auch so sehr sehr offen in meinem Terminkalender, wenn das so 3 Monate weg ist und denke mir so, ach ja, also in 3 Monaten werde ich da ganz sicher gar kein Problem haben, wenn ich mal 4 Wochen durchziehe. Nee, das machen wir jetzt genauso. Der September, der ist noch so frei, also hau rein die Termine. Und wenn es dann soweit ist, denke ich so, ja, schade, was habe ich mir denn hier einfallen lassen? Aber ich habe das letztens in einem Podcast gehört und das fand ich sehr smart und ich versuche das jetzt mal öfter so zu machen. Und zwar war die Aussage zum Thema Termine, die man sich in Monaten so in den Kalender einträgt. So, man sollte sich vorstellen, der Termin, zu dem man dann zusagt, wenn man den morgen machen müsste, morgen früh, wenn man da schon denkt, so, boah, nee, habe ich gar keinen Bock, das morgen zu machen, dann sollte man überlegen, ob man den sich dann für 3 Monate eintragen möchte oder ob das was ist, was man irgendwie anders gestalten kann, dass man da vielleicht sich entweder mehr Zeit dazwischen einbaut oder den Termin in anderer Form, ob man das online machen kann oder wie auch immer, irgendwie so umswitcht, dass man dann nicht in 3 Monaten da steht und dann feststellt, so, oh shit, eigentlich wollte ich das doch gar nicht machen, jetzt bin ich hier, toll.
Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Und auch das, was du gesagt hast, dass du private Termine genauso in deinen Kalender einträgst, damit du sie halt auch wirklich durchziehst, sozusagen. Ich glaube, das ist auch was, wovon viele profitieren können, weil, also ich zum Beispiel kenne das auch, ne? Also dann kommt irgendwie doch noch was dazwischen und denkst du, naja, okay, Freizeit. Ja, was soll's, ne? Das andere ist jetzt wichtiger. Und ich glaube, dass das wirklich, wirklich gut ist, dass man auch wirklich diese Wertigkeit sieht. Ne? Dass das nicht ist, es ist optional, sondern es ist wichtig und es ist genauso wichtig wie mein Business-Termin und deswegen steht er genauso im Kalender. Ich glaube, das ist ein super Gedanke auch für andere, die da vielleicht auch mit strugglen. Vielleicht kannst du da auch nochmal so für dich rekapitulieren. Ich weiß, dass das sehr individuell ist, aber wenn du jetzt anderen was mitgeben müsstest, wo sind Warnzeichen, wo man vielleicht für sich aufpassen muss, dass man ja vielleicht auch die Reißleine zieht und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Gibt's da was, wo du sagst, das ist, ich sag mal, in Anführungszeichen allgemeingültig. Wir wissen alle, ne, jeder erlebt das selber anders. Aber ja, hast du da was, wo du sagst, das, da würde ich bei anderen sagen, pass lieber mal ein bisschen auf dich auf?
Gute Frage. Ich glaube, das sind Sachen, die man vielleicht, wenn man selber drinsteckt, wenig wahrnimmt, die ich aber als Außenstehende, wenn ich die auf Instagram lese oder so, da zieht sich bei mir alles zusammen. Da denke ich so, Mädel, ich gebe dir noch ein halbes Jahr und dann hast du ein Problem. Wenn es so arg zelebriert wird, wie voll ein Kalender ist. Also ich sehe das oft bei Kollegen, die dann wirklich ihre Screenshots von ihren vollen Kalendern zeigen und das so ein nach außen hin, schau mal, wie cool ich gerade bin, dass mein Kalender so voll ist. Ich denke, nee, das ist kein Flex, dass du kein Wochenende mehr hast die nächsten 8 Wochen. Auf gar keinen Fall. Das ist hardcore gefährlich und ungesund. Oder wenn man regelmäßig Nachtschichten schiebt, die einfach nicht notwendig sind. Ich akzeptiere, dass man hier und wieder mal eine Nachtschicht machen muss oder dass ich bin auch ein Mensch, ich arbeite nachts einfach gerne, da stört mich nichts, da habe ich wenig Ablenkung. Niemand, der noch eine E-Mail direkt antwortet, finde ich super. Aber das ist einfach nicht die die Arbeitszeit, die man da dann irgendwie langfristig vielleicht machen sollte, dass man, was, ich überlege gerade, wie man eigene Grenzen so definiert. Also für mich ist das ganz klar, wenn ich schon merke, ich habe schon so einen Widerwillen zu arbeiten. Das mündet dann irgendwann darin, dass ich entweder an dem Tag abends vorher schon erstmal, das heißt weine, aber schon merke so, boah, ich kann einfach nicht mehr, ich bin komplett hinüber. Und man dann immer wieder dieses, man schüttelt sich einmal so kurz ab und denkt sich, ach komm, jetzt reiß dich mal zusammen, hau dir ein bisschen mehr Make-up ins Gesicht als sonst und dann sieht das auch ganz gut aus, dass man so über seinen eigenen Schatten springen muss. Und das kostet ja einfach doppelt und dreifach Energie, wenn man einfach schon, das Energielevel ist vielleicht noch bei 20% und dann denkt man sich, jetzt das noch machen, dafür müsste ich jetzt noch 5% opfern, ach, das machen wir noch. Und so macht man das dann immer und immer wieder und irgendwann, das Handy würde schon lange sagen, wollen Sie den Energiesparmodus starten? Und man denkt sich so, nee, wir powern hier noch voll durch bis zum letzten Prozent. Ich finde, da geht noch was. Das sind so Themen, ich weiß nicht, wenn man anfängt, schlechter zu schlafen, wenn man merkt, man vernachlässigt Hobbys immer mehr und ist dann immer mehr gewillt zu sagen, naja gut, ich verbringe auch meine Wochenenden auf irgendwelchen Business-Events. Und ja, Reitturniere, wo man Kollegen trifft oder noch irgendwie Fotos macht oder was auch immer macht, das macht vielleicht auch Spaß und das ist vielleicht für viele auch ein Lifestyle, aber am Ende des Tages ist das auch Arbeit. Das sind Sachen, wenn man merkt, man geht nicht mehr auf Geburtstage von Freunden oder sagt solche Sachen ab, weil man auch arbeiten könnte in der Zeit. Man schläft schlechter. Ich kriege halt dann immer so nervöses Augenzucken und mein ganzes Gesicht macht dann so komische, zuckende Dinge. Das ist dann schon so richtig arg. Ich glaube, das sind schon so einige Warnzeichen. Oder wenn man vergisst zu essen und zu trinken und einfach so feststellt, oh, ich habe heute bis 18 Uhr noch nichts gegessen und vielleicht ein Glas Wasser getrunken. Alles so Themen, wo man dann irgendwann mal drüber nachdenken sollte, ob die Idee, so weiterzuarbeiten, eine gute ist.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe mich auch jetzt in dem Gespräch schon an der einen oder anderen Stelle ertappt, dass ich merke, oh ja, vielleicht solltest du da auch nochmal drüber nachdenken. Es ist jetzt längst nicht so ein Pensum wie bei dir, aber das habe ich, also allein so die innere Einstellung, die du schon eben gesagt hast, da jetzt nochmal einmal durch. Und das hat sich jetzt bei mir einfach tatsächlich auch so ergeben durch irgendwie Planung im Voraus, dass ich jetzt 2-3 Wochen hintereinander auch die Wochenenden verplant hatte, wo ich jetzt so langsam merke, ja, vielleicht jetzt mal ein bisschen Pause, wäre auch nicht schlecht. Und sofort meldet sich bei mir zum Beispiel mein Nacken. Ich habe jetzt tagelang richtig übel Nackenschmerzen gehabt, was mein Körper auch immer klüger ist als mein Kopf.
Meistens ist der Körper klüger, ja, aber man will das dann nicht wahrhaben. Und dann haut man sich noch eine Ibo rein und denkt sich, naja gut, Ibo-Nackenkissen, das wird doch schon geben, ein ne? bisschen... Ach, warum der Nacken so verspannt ist, bestimmt schlecht geschlafen, weiß ich, und weiter geht's.
Ja, oder auch, was du sagst, dieses immer irgendwie was parallel machen, so, das, weiß ich nicht, wenn ich jetzt den Podcast schneide, dann da parallel dann eben halt das Mittagessen, anstatt sich mal die halbe Stunde zu nehmen und in Ruhe zu essen und auch wirklich nur zu essen, oder eben, ja, dieses nicht zur Ruhe kommen und immer abends noch auch irgendwas tun müssen, also das sind schon Dinge, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, wo ich mich echt jetzt doch tatsächlich das ein oder andere Mal dran erinnern musste im Gespräch, dass vielleicht da ich nochmal hingucken sollte.
Aber das geht ja am Ende des Tages allen so. Also ich meine, ich bin da auch kein Deut besser. Ich muss heute noch einige Bildauswahlen fertig machen und ich weiß jetzt schon, dass ich dabei 2 Tatortfolgen schauen werde, die ich mir sonst nicht gönnen würde. Aber wenn ich die beim Bilderbearbeiten schaue, ist ja kein Problem.
Ja, so. Da ist es ja auch irgendwo so, wieder so ein schmaler Grat. Ne? Wie inwieweit kann man sich halt auch einfach diese Aufgabe ein bisschen angenehmer machen, indem man sich eine Hintergrundbeschäftigung sucht? Und wo ist dieser Kipppunkt, dass man wirklich nur noch das in Kombination mit Arbeit macht? Ne? Ich höre auch fast immer hier Musik, wenn ich irgendwas mache oder so. Da würde kein Mensch was sagen. Warum ist es denn jetzt das Problem mit der Tatortfolge? In deinem Beispiel, aber wenn du nur noch Tatort guckst, während du dabei arbeitest, dann wiederum wird es zum Problem. Ne?
Das ist richtig,
diese Schwierigkeit.
Ja, aber ich glaube, da können wirklich, wie du schon sagst, Diana, ne, fast jeder kann da was mitnehmen und sagen, oh ja, stimmt, das kenne ich auch. Und dann ist es natürlich für jeden selbst die Frage, wie schlimm ist das denn für mich? Und ich glaube, da eben ehrlich zu sich selber zu sein, das ist dann der Punkt, wo es nochmal schwierig wird, dass man für sich selber sieht, okay, das ist jetzt eben nicht die Ausnahme, sondern es ist eher die Regel und da ist es vielleicht dann zu viel. Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen tatsächlich, das zu hören und da nochmal für sich zu reflektieren.
Absolut. Also ich glaube, dass wirklich auch, dass es so individuell ist, da die Prävention zu starten, als auch sich Beschäftigungen zu suchen, die wenig da arbeitsrelevant sind. Mir wird immer gesagt, ich soll Yoga machen. Ich finde, Yoga hat eine absolute Daseinsberechtigung, wenn man da Bock drauf hat, mega. Für mich ist das einfach irgendwie, mir fällt das sehr, sehr schwer, so nichts zu machen, an nichts zu denken. Ich mache jetzt Boxen. Ich finde es mega geil. Und danach habe ich die beste Laune aller Zeiten. Dann gehe ich noch zum Tanzen. Das ist für mich auch ein super Termin, weil mein Tanzpartner mir immer vorher schreibt und sagt so, ja, heute Abend steht. Und dann muss ich nochmal wirklich sagen, auch wenn ich gerade voll in meinem Arbeitstunnel drin bin und am liebsten sagen würde, sorry Christoph, ich muss jetzt noch 4 Stunden arbeiten, ich komme heute nicht zum Tanzen. Aber das kann ich dann nicht machen, weil der hat ja Zeit für sich genommen dafür. Und der sagt, sorry, dienstagsabends 19 Uhr, wir haben einen Termin. Und das ist für mich total super, wirklich so eine Verpflichtung zu haben, da zu erscheinen. Und nach diesem Tanzen, ich habe die beste Laune. Also das habe ich immer die besten Telefongespräche, wenn ich dann nach Hause fahre und ist immer sehr lustig. Und da merke ich dann so, boah, jetzt ist richtig cool. Und das gibt mir so viel Energie und auch das Boxen auch. Also man kann da alles erstmal sich so von der Seele boxen und wo andere vielleicht Yoga machen, fahre ich zum Boxen. Und ich finde aber auch, dass Pferde da der absolute Spiegel sind, was so das eigene Stresslevel angeht. Also meine Stute möchte nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn ich schon so aufgepeitscht und so gestresst in den Stall komme. Da dreht die sich um und denkt sich so, nee, heute nicht, ganz sicher nicht. Ich möchte mit dir nicht kommunizieren.
Und das kenne ich auch.
Die sind da sehr, sehr ehrlich. Da bleibt nichts irgendwie. Aber gleichzeitig ist die halt auch so die Liebste, wenn man so einen gewissen Mental Breakdown hat und sich dann einfach nur ins Heu setzt und dann frisst die auch nicht mehr. Dann kommt die ganze Zeit an und ist so an einem dran und spiegelt einem auch so, hey komm, ich bin schon für dich da, aber du musst dich bei mir auch benehmen, weil ich möchte nicht von dir angezickt werden oder fahrig behandelt werden oder die hasst es, wenn ich keine Zeit habe und mir denke so, oh, ich habe eigentlich eine 20 Minuten Reitstunde, aber das Pferd ist noch nicht geputzt und ich muss jetzt ganz schnell putzen, ganz schnell satteln. Ja, nee, das macht die auf gar keinen Fall mit und lässt die mich schon nicht mehr aufsteigen. Und ich weiß ganz genau, dass sie das eigentlich machen würde, aber sie sagt so, nee, du hast keine Zeit, dann habe ich für dich auch keine Zeit mehr.
Hat sie auch recht.
Ach, sie hat recht, absolut. Aber das ist so manchmal das Feedback, was man braucht, was auch eher ankommt, als wenn ein Mensch einem sagt, hey komm, ich glaube, du arbeitest zu viel. Dann winkt man das immer so ab und denkt sich, ach ja, was die Leute wohl haben. Die haben einfach keine Ahnung von Selbstständigkeit, die sollen sich auch mal zusammenreißen. Wenn die mein Pensum hätten, dann würden die es auch nicht so einfach sagen. Aber so ein Pferd, das sagt das ja so komplett wertungsfrei, einem einfach stumpf ins Gesicht, pass mal auf, ich glaube, du bist hier so gestresst, dass ich nicht mehr mit dir kommunizieren möchte. Und dann denkt man sich, oh okay, vielleicht hat es recht.
Ja, du hast es schon ein bisschen angerissen, gerade thematisch. Das sind Fragen, die wir allen unseren Gästen zum Abschluss immer stellen. Eine davon ist nämlich, was hilft dir denn im Alltag, um mal runterzufahren? Yoga ist es nicht, das haben wir schon gehört. Aber was ist deine kleine Auszeit im Alltag, die vielleicht auch nur mal zwischendurch hilft, dich wieder ein bisschen zu erden, sage ich jetzt mal?
Gute Frage, ich überlege es gerade. Also wenn es jetzt nicht irgendwie Sport ist, den ich mache, der mir da hilft. Also ich mache halt schon relativ viel Sport oder versuche da mal mehr, mal weniger viel zu machen, aber dies wirklich als fixe Termine im Kalender stehen zu haben, damit man es auch wahrnimmt. Freunde treffen, die nichts mit Pferden, Business, Foto etc. zu tun haben. Ich habe einen ganz tollen Freund, der fotografiert zwar selbst, aber der macht das nur aus reinem Hobby. Und das wird auch für immer so bleiben. Und wir reden wenig über Business. Und mit dem telefoniere ich so 2-mal am Tag, weil wir eine Fernbeziehung haben. Und das ist dann so eine halbe Stunde, wo alles andere jetzt erstmal wenig Relevanz hat. Da kann man mal sagen, hey komm, ich habe gerade Stress, dies, das, jenes. Aber der sagt einem dann auch so, ja, das interessiert mich nicht. Das hat in unserer Beziehung jetzt bis zu einem gewissen Grad was zu suchen. Aber dann ist auch mal gut. Ich glaube, man braucht Menschen, die einem auch ein Feedback geben, als natürlich auch ein Tier in dem Fall, was einem da schon ein ganz klares Feedback gibt, als auch vielleicht, dass man sich wirklich mal schaut, was ist mein persönliches kurzes Abschalten. Ich überlege gerade, ob ich so ein richtiges, weiß ich nicht, 5 Minuten Abschalten habe. Einige machen das ja mit irgendwie Atemübungen oder einen Podcast hören, ein Hörbuch hören. Ich fange gerne an Dingen rumzubasteln, die eigentlich wenig Relevanz haben, aber das entspannt mich dann. Ob das irgendwie Pflanzen umtopfen ist oder schnell mal irgendwas Handwerkliches noch zusammenbauen oder sowas. Also das finde ich ganz ganz hervorragend. Und ich überlege jetzt, mir wieder einen kleinen Zeichenblock zu kaufen und einfach mal so kleine Bildchen von mich hin zu scrabbeln. Einfach so ohne irgendeinen finanziellen Hintergedanken. Einfach nur so just for fun, was man mal auch so auf Tour machen kann. Weil ich da merke, gerade wenn ich da dann auf so Touren 3-4 Wochen am Stück, wo ich einfach durchs Land toure und viele Fotos mache, dass mir da noch so diese kurze Auszeit fehlt, indem ich da mal abschalte, weil ich da einfach aus meinem Alltag so raus bin, da habe ich meine Hobbys nicht, meine Hobby-Verpflichtungstermine stehen auch nicht und da ist dann meine größte Falle, da wieder reinzufallen und jetzt muss ich da mal gucken, wie ich da rausgehe. Aber ich habe schon mal meinen Sub mitgenommen und war jetzt am Chiemsee und auf einem Sub nach einem Shooting. Das war sehr entspannt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch nochmal schön ist, so um dann wieder runterzukommen. Und ich finde aber auch die Idee mit dem Zeichnen gut, wenn du sagst, du brauchst auch was, wo du was machen kannst und jetzt nicht nur quasi entspannst, dann glaube ich, könnte das durchaus gut helfen.
Ich muss es mal testen. Ich hoffe, es wird dann nicht exzessiv, da neige ich immer zu.
Naja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und wenn du jetzt mal reflektierst, was war denn so das Schönste an deiner letzten Woche? Also wir nehmen es jetzt an einem Montagmorgen auf, von daher wäre es jetzt fies zu fragen, was war das Schönste an deinem bisherigen Tag, deswegen an der letzten Woche?
Die letzte Woche? Oh, ja, also mir fallen direkt 3 Dinge ein. Früher wäre mir da nichts eingefallen. Ich weiß, dass diese Psychologin das auch immer gefragt hat. Ich saß da und dachte so, keine Ahnung, fragen Sie etwas anderes. Ich könnte Ihnen einen Businessplan machen, aber fragen Sie bitte etwas anderes. Also das letzte Woche, ich liebe es, zu meinen Schwiegereltern zu fahren. Das ist für mich, sobald ich da das Haus betrete, habe ich keine Verantwortung mehr. Aller Druck ist weg, weil man da so wirklich wieder Kind ist. Und da ist eigentlich die einzige Frage des Tages, was möchte ich heute essen? Und meine einzige Aufgabe ist, abzuwehren, dass meine Schwiegermutter mich nicht mästet mit 1000 Kuchen. Ich liebe alles daran. Das ist besser als jedes Wellnesshotel für mich, weil das ist, also ich liebe das einfach wirklich. Das ist der absolute Dream. Da war ich 3 Tage. Das hat mich komplett entspannt nach dieser Tour. Da habe ich mich auch wirklich drauf gefreut. Ich hätte noch eine Nacht im Hotel schlafen können, habe dann immer gedacht, so boah, die 4 Stunden im Auto und dann zu den Schwiegereltern, das ziehe ich jetzt durch. Das wird super. Das war ein Dream. Und wir haben am Wochenende eine kleine Hausparty, so nettes Essen und Wein mit Freunden gemacht. Und ich konnte hier dekorieren und machen und tun und habe das vorbereitet und das war super schön. Das hatten wir am Samstagabend und es waren ganz viele Leute da, die ich alle sehr, sehr gerne mag und es war ein richtig schöner Abend und da war die Vorbereitung schon toll und das vorher kochen und vorbereiten und machen und tun und sich dann darüber freuen, dass so viele Menschen kommen, für die ich früher gar keine Zeit gehabt hätte oder nie bei sowas anwesend gewesen wäre, weil ich bestimmt arbeiten gewesen wäre. Und jetzt finde ich das alles ganz hervorragend.
Wie schön.
Ich wollte gerade sagen, total schön, man sieht es deinem Gesicht richtig an. Wie ehrlich diese Freude da gerade war. Eine allerletzte Frage haben wir noch zum Abschluss. Was wäre denn dein Wunsch für die Pferdewelt? Was würdest du gerne jedem Pferdemenschen mitnehmen? Jetzt ganz unabhängig gerade tatsächlich mal von Arbeit, Business, Fotografie, wie auch immer.
Ich glaube, ich würde mitgeben, weniger mit Ehrgeiz an die Sache, also mit einem gesunden Ehrgeiz an die Sache ranzugehen und auf das Pferd als Spiegel des Ganzen, da dieses Feedback sehr ernst zu nehmen. Und sich da dann auch selbst zu hinterfragen, woran das denn eventuell jetzt gelegen haben könnte, dass vielleicht Sache A, B oder C nicht geklappt hat. Und ich merke das bei meiner Stute, die ist ein sehr ehrliches Pferd. Wir sagen auch immer, sie hat etwas Humor und sie lässt einen auch gerne mal in Sachen auflaufen und sagt so, ja, ich habe es dir gesagt, aber du wolltest ja nicht hören. Und ich merke einen ganz krassen Unterschied, wenn ich, das Schlimmste ist, ich komme von einem Event, wo ich gutes Reiten gesehen habe oder Reiten auf hohem Niveau. Und dann habe ich so eine gewisse Motivation und bin so, ja, und jetzt reite ich zu Hause auch meinen Grand Prix. Also wir reiten keinen Grand Prix, wir reiten irgendwo, wenn es gut läuft, eine M-Dressur, aber auf gar keinen Fall irgendwas Besseres. Und dann bin ich aber in so einem Ehrgeiz und denke so, ach ja, halbe Dritte, das könnten wir auch mal wieder ein bisschen machen, dab, dab, dab. Und dann läuft das auf gar keinen Fall, da läuft gar nichts. Das geht einfach nur noch rückwärts und bergab. Und wenn ich aber so einen Tag habe, wo ich an den Stall fahre und mir denke so, ich habe endlos Zeit, mir ist eigentlich alles egal, eigentlich möchte ich nur ein bisschen Schritt, Trab, Galopp, außenrum, entspannte Runde, vielleicht gehe ich dann auch noch mal eine Runde um den Block reiten und dann ist alles super. Dann läuft dieses Pferd unter mir zu Höchstformen auf und sagt sich, pass mal auf, also wenn du so entspannt heute bist, dann könnte ich dir noch dies, das und jenes anbieten und wir könnten das alles machen. Und ich denke so, ach krass, ach so, ja, sag mal wieder alles nur an mir und meiner persönlichen Einstellung, mit der ich an den Stall gefahren bin und was ich da so machen wollte und was dann vielleicht doch nicht geklappt hat. Und das mehr zu reflektieren, mehr ernst zu nehmen und einfach wahrzunehmen, so ja, was sende ich diesem armen Pferd dann eigentlich aus und was muss das aushalten, nur weil ich da jetzt gerade meine persönlichen Befindlichkeiten mit an den Stall bringe, dass man die vielleicht vor der Stalltür lässt, so schwer es einem auch fällt und da dann versucht, okay, ich bin jetzt am Stall, ich habe 2 Stunden Zeit, das auch reell einzuschätzen, wenn ich nur 2 Stunden Zeit habe, lohnt es sich jetzt, sich dafür abzuhetzen, dass ich dann 1 Stunde vielleicht auf diesem Pferd verbringe, versuche all die Sachen, die ich in den letzten 4 Wochen versäumt habe, jetzt in 1 Stunde nachzuholen, um danach dann ein völlig gestresstes Pferd, inklusive mir, die wahrscheinlich frustriert ist, weil dann die Hälfte nicht geklappt hat, da dann wieder in den Stall zu bringen. Oder sage ich mir einfach, gut, ich habe 2 Stunden, hey komm, wir machen beide das Beste draus. Lass uns eine entspannte Zeit haben, lass uns an 2 Sachen arbeiten, die vielleicht cool wären. Wir werden jetzt aber nicht die Welt verändern, weil ich die letzten 4 Wochen nicht da war. Und meistens passieren dann gute Dinge und dann hat man ein gutes Gefühl, dann macht man gut weiter und ist weniger frustriert und kann da irgendwie was Gutes draus mitnehmen. Also langfristige Ziele haben, die entspannt angehen und auch realistisch sich das Ganze anschauen und sich denken so, ja, ich war jetzt 4 Wochen nicht da, komm, also heute müssen wir jetzt nicht die Welt verändern.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Gedanke und ich glaube, auch da werden sich sehr viele drin wiederfinden, oder? Also ich kann mich auf jeden Fall auch drin wiederfinden.
Ja, und es ist ja, am Ende schließt sich hier jetzt auch wieder der Kreis ein bisschen zu deiner beruflichen Geschichte, ne? Auch, es ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte, dass
absolut,
mit weniger man am Ende doch irgendwie mehr erreicht. Möchtest du noch einmal sagen, wo man dich findet, wenn unsere Zuhörer dich noch nicht kennen und dich ein bisschen weiterverfolgen mit Social Media, Website, was auch immer du den Leuten mitgeben möchtest?
Gerne. Also, ich bin zu finden. Also, mein hauptsächlicher Fokus ist auf jeden Fall Instagram. Ich fühle mich zu alt für TikTok, das habe ich noch nicht verstanden. Shame on me. Ich bin auf Instagram unter Diana Wahl _Photography, also die englische Version mit PH am Anfang. Aber wenn man Diana Wahl eingibt, dann findet man mich einfach auch. Das ist der Hauptanlaufpunkt, würde ich sagen. Ansonsten bin ich unter www.dianawahl.com und www.dianawahl-fotografie.com. Das sind die erste Adresse bezieht sich darauf, wenn man selber Fotos haben möchte und die Fotografieadresse, wenn man sagt, man möchte mehr zum Thema selber Fotos machen, besser werden in Fotografie, besser Pferdefotos machen etc., sich da fortbilden, dann findet man da ganz.
Super, dann vielen Dank für deine Offenheit hier, dass du so ehrlich alles erzählt hast. Was mir nochmal wichtig ist, zum Ende anzusprechen, dass du ein schönes Beispiel dafür bist, wie unterschiedlich eine Coaching-Erfahrung sein kann, dass Coaching einen ganz, ganz tollen Mehrwert bieten kann. Das kann Carina ja mit Sicherheit auch aus ihrer Erfahrung nur unterstreichen. Aber das Coaching eben auch Gefahren birgt, wenn man an die falschen Leute gerät. Also wer über ein Coaching nachdenkt, schaut euch genau an, mit wem ihr es da zu tun habt, damit ihr nicht am Ende in so eine Spirale geratet wie Diana. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.